Ja, heute werden wir, unser Haupttext, wir finden in dem Buch Offenbarung. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr das hört. Oh, Offenbarung. Ich weiß nicht, als ich ein jünger Christ war, ganz frisch, habe ich gedacht, oh, das ist Neuland, das ist aufregend, ich freue mich so sehr. Und dann mit der Zeit bin ich älter im Glauben geworden, dann bin ich ernüchtert und habe gedacht, deswegen ist Offenbarung am Ende der Bibel. Wir sollen lesen, was davor ist und es darf gegründet sein, sonst können wir das nicht verstehen, es wird uns nur verwirren. Und ja, aber das ist Gottes Wort, ich möchte etwas heute darüber predigen. Einige Sachen sind schwer zu verstehen, manche Leute verwirren. Ich werde nicht versuchen, alles ausführlich zu erklären, aber das Wesentliche, vor allem Sachen, die uns jetzt betreffen und das ist etwas hier sehr Wichtiges. Ja, Frage. Warum hat Gott Johannes diese Offenbarung gegeben? Um uns zu verwirren? Es ist so verzwickt, so abstrakt und symbolisch. Will Gott uns einfach verwirren? Nein. Ihr müsst verstehen, die Lage von Johannes. Er kommt hier aus der Erde, wir sind sehr begrenzt, wir haben unsere Möglichkeiten, unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten sind so begrenzt. Und dann wird er in den Himmel genommen, eine Tour gemacht und er sieht eine ganz andere Welt, kann man sagen, Welt, eine ganz andere Situation mit viel mehr Dimensionen, als wir überhaupt kennen. Ich meine, im Moment, was sehen wir? Wir sehen hier nur den Moment und die Oberfläche. Aber dort, man sieht nicht nur die Oberfläche, die Hintergrund, Vorgeschichte, Nachgeschichte, kann man es in einem Blick sehen. Für uns ist es sehr abstrakt, manchmal wirklichkeitsfremd und symbolisch. Aber ich muss versuchen, euch in die Lage von Johannes zu tun. Es war einfach überfordert und er gab sein Bestes. Der Apostel Paulus war noch ein Mann, ein Apostel, der auch in den Himmel entrückt wurde. Und er dürfte auch eine Tour vom Himmel bekommen. Und er schrieb diese Worte. Kannst du das erste? Ja, 1. Korinther 13. Er hat diese Besichtigung vom Himmel gehabt und er schreibt diese Worte am Schluss von diesem Kapitel über die Liebe. Er schreibt, denn wir erkennen stückweise. Wir sind sehr begrenzt, eingeschränkt. Wir erkennen nur stückweise. Und wir weissagen, müssen Prophezeiungen, Unterstützung von Gott bekommen, stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, oder auch wenn wir in das Vollkommene kommen auch, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Vers 12. Denn wir sehen jetzt, hier auf dieser Erde, mittels eines Spiegels, undeutlich, verschwommen. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir nur stückweise. Dann werden wir erkennen, wie auch Gott uns erkennt. Das heißt, all diese Dimensionen können wir damit umgehen. Aber wir sind noch nicht so weit. Und deswegen ist Offenbarung manchmal schwer. Ne? Ich werde versuchen, auf das zu konzentrieren, was wir hier verwenden können. Aber deswegen ist es manchmal schwer. Nur zur Erklärung. Vielleicht ein Beispiel, das ich oftmals Leute gebe, wenn die sagen, ja, warum ist es so kompliziert und warum hat Gott das hier geoffenbart, wenn wir es nicht ganz erfassen können. Ein Beispiel, das ich oftmals gebe, ich sage, die meisten hier sind jünger, ihr könnt wahrscheinlich nie eine Zeit gegeben, wo es keine PCs gab, oder? Aber ich kann mich noch erinnern, als die PCs erst eingeführt wurden. Das waren diese ganz einfachen Sachen. Die Prozessoren waren ganz begrenzt und schwach, nicht besonders leistungsfähig. Und die Programme waren 8-Bit so Betriebssystem. Und wisst ihr, was es war? Es war nur ein blauer Bildschirm, ein Buchstaben. Und das war alles. Du musst Befehle geben. Es war sehr, sehr schlicht. Kein Grafik, gar nichts. Und dann kamen die Prozessoren, die waren leistungsfähiger. Und dann haben wir 16-Bit. Mit Bilder und Maus und Zeiger und alles. Wow, das war toll. Großen Sprung. 16-Bit. Aber es war sehr einfach noch. Dann haben wir 32-Bit. Viel mehr Farben, Ausdruck. Man könnte viel mehr damit machen. Und jetzt sind wir bei 64-Bit. 3D und alles. Ich meine, es ist viel mehr kann man tun damit jetzt. Weil die Prozessoren leistungsfähiger sind, das Betriebssystem, die können es unterstützen. Okay, stelle vor, du würdest dann mit 64-Bit Betriebssystem, ein Programm, ein schönes Dokument, sagen wir, ein Brief, da so herstellen, zusammenstellen. Und da ist Grafik, da sind verschiedene Schriftarten da drin und alles Mögliche. Schön aussehen, das speichern auf eine Datei und dann auf einen 8-Bit-Computer einspielen. Was würde der 8-Bit-Computer und Prozessor machen? Wahrscheinlich überhaupt nichts damit anfangen. Und wenn, nur ganz verzerrt, vielleicht ein bisschen Buchstaben, aber total durcheinander. Es kann es nicht erfassen, weil der Prozessor nicht so weit ist. Und der Betriebssystem. Okay, Johannes war ein 8-Bit-Mann Gottes. Und er geht im Himmel und da ist es 256-Bit oder mehr. Ne? Und er ist, versucht sein Bestes darzugeben, aber es geht nicht ganz. Okay, nur dass er versteht, warum Offenbarung so geschrieben ist. Gott wird uns nicht verwirren, es ist nur, der läuft viel mehr da. Und Gott sei Dank, stellt euch vor, die Ewigkeit leuchtet hier mit dieser Dimension. Es wird ganz schnell ewiges, nicht ewiges Leben, ewiges Langweilig sein. Ne? Aber es wird viel mehr, das man wahrnehmen kann. Und wir haben keine. Ich versuche es einfach zu halten. Ich kann nicht alles erklären, aber was für uns wichtig ist, etwas, das wir wirklich hier verstehen können. Angriffe, die mit denen wir konfrontiert werden hier in 2024 und wie wir Sieger sein können, ein Überwinder. Der Text ist in Offenbarung Kapitel 12. Mitten in Offenbarung. Und es spricht dieses Thema an. Es spricht einiges an, versuche es zu erklären, aber vor allem die Angriffe, die wir erleben werden und die wir Überwinder sein können. Fang an. Offenbarung Kapitel 12 steht hier, und ich sah ein großes Zeichen. Es schien im Himmel eine Frau bekleidet mit Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Sie soll ein Kind zur Welt bringen. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und jetzt wird's gruselig. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hat. Und sein Schwanz zieht den dritten der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen, zu töten. Und sie gebar einen Sohn. Ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernen Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte, einen Zufluchtsort bereitet hat, damit sie dort ernähre 1260 Tage. Soweit erst. Ihr sagt, wow, das ist sehr abstrakt, oder? Versuch zu erklären. Diese Frau, es gibt eine Frau, fängt an, und sie hat den Mond unter den Füßen und 12 Sterne, so Kranz trägt sie. Für die, die aus dem katholischen Hintergrund kommen, wo die Maria-Verehrung sehr ausgeprägt ist, die sagen immer, das ist Maria. Sie hat Jesus geboren, das muss Maria sein. Und oftmals, wenn man in die katholische Kirche geht, neben dem Altar, ist auch mal so ein Bild. Maria mit Mond unter den Füßen und 12 Sternen Kranz. Aber von dem Zusammenhang hier und auch der Rest der Bibel, das ist nicht Maria, weil Maria hat nur einen Stern. Sie ist aus dem Stamm Juda. Sie muss nur einen Stern. Nee, diese Frau hat 12 Sterne. Sie repräsentiert das Ganze, die ganze Nation Israels. Alle 12 Sterne. Im Alten Testament sogar, oftmals Gott bezeichnet das Volk Israel, die Nation Israel als eine Frau, der sehr liebt, auch wenn sie nicht besonders treu waren. Er liebt sie. So, das ist ein Symbol von das Volk Israel. Sie symbolisiert da. Und sie trägt die 12 Sterne. Und da im Alten Testament, ganz am Anfang, Gott verspricht, einen Retter zu schicken. Das steht in 1. Buch Mose ganz am Anfang. Wir sind jetzt am Ende, jetzt am Anfang der Bibel. Die Menschen haben gesündigt, Gott hat den Befehl gegeben und die haben sich unabhängig gemacht. Wir versuchen Gott zu spielen und die haben gesündigt. Aber gleich nachdem die gesündigt haben, Gott ist gnädig und er vergibt ein Versprechen, der allererste Prophezeiung der Bibel von einem Retter. Und er spricht zu dem Verführer, diese alte Schlange, und er sagte, eines Tages wird ein Kind, ein Sohn von einer Frau geboren werden. Und er wird dich den Kopf zermalmen. Er wird dich besiegen und du wirst ihm auch deine Ferse zermalmen. Er wird auch dafür leiden. Aber er wird deine Macht zerbrechen. Und später gibt es viel mehr Prophezeiungen von diesem versprochenen Sohn. Und dann fragt man, ja, aber in welcher Familie soll diesen Sohn geboren werden? Es gibt viele Völker. Welches? Gott ruft Abraham und gibt ihm Versprechen, durch dich werden alle Nationen gesegnet werden. Und dann Isaak und dann Jakob. Und es war klar, in diesem Volk Israel, die Nachkommen Jakobs, sollte dieses Kind geboren werden. Das ist, was hier steht. So, kurz zusammengefasst. Sie ist in Schmerzen. Diese Frau soll diesen Retter in die Welt bringen. Und sie ist in Schmerzen. Und es steht da, dann jetzt wird es gruselig, Vers 3. Und es erschien auch ein anderes Zeichen im Himmel. Eine große feuerrote Drache mit 7 Köpfe, 10 Hörner und so weiter und so weiter. Und er reißt ein Drittel der Sterne weg und wirft die auf die Erde. Wer ist denn das? Wir müssen nicht lang suchen. Vers 9, er erklärt, wer dieser Drache ist. Auch symbolisch, aber es wird erklärt. Und es steht hier, und es wurde geworfen, der große Drache. Und hier kommt es, die alte Schlange. Aha, das war der eine der Schlange, der die Adam und Eva verführt hatte. Die alte Schlange. Und er geht weiter und steht hier, 9, ja, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Okay, der Drache ist Satan. Nur symbolisch, viel steckt da drin. Und es steht da, er wird auf die Erde geworfen und er bringt seine Engel mit, hat einige Engel mitgenommen. Das ist, was hier beschrieben wird. Dieser Drache mit seinem Schwanz nimmt die Drittel von den Sternen mit. Diese Sterne sind diese Engel, seine Engel. Hat sie verführt, mit in seine Rebellion mit einbezogen und wirft die auf die Erde. Diese Engel, die waren Engel Gottes, Geistwesen Gottes, sind abgestürzt. Wir nennen sie heutzutage unreine Geister, Dämonen. Das ist, was sie jetzt machen. Auf alle Fälle. Er hat sie weggerissen, auf die Erde geworfen, die sind gefallen. Und dann der Drache steht vor dieser Frau, wartet. Diese Nation, diese Frau soll gebären. Und ich will verhindern, dass das Kind geboren wird. Ich werde es töten, wenn es geboren wird. Und wir sehen durch die ganze Bibel, vor allem im Alten Testament, wie Satan versuchte, das zu verhindern, dass dieser Retter geboren wird. Das ist verständlich. Und Gott ihm sagt, dieses Kind wird deinen Kopf zermalmen. Okay, den muss ich ausschalten, eliminieren. Und wir sehen sehr viele Beispiele, zum Beispiel in Ägypten. Israel war in Ägypten, Sklaverei. Und eines Tages kommt der Pharao diese Idee in den Kopf. Alle Söhne sollen getötet werden, ins Nil geworfen werden. Nur rate mal, wer das inspiriert hat. Ich meine, wir sehen nur die Oberfläche. Pharao hat es gesagt, aber dahinter steckt hier diese Schlange. Er will es verhindern. So, das war ein Versuch. Anderes Mal in dem Buch Esther, wieder der König gibt einen Befehl, alle Juden sollen eliminiert werden. Er wollte das verhindern. Und der letzte, wir haben neulich Weihnachten gefeiert, was ist eine Geschichte, das wir immer lesen, es gab einen Herodes, hat auch diese Idee gehabt. Ja, all diese Söhne, diese neugeborenen Söhne da in Bethlehem töten. Wir wissen, wer das inspiriert hat. Wir sehen nur die Oberfläche und können sagen politisch, warum es so war. Aber hier sehen wir, was dahinter die Kulissen abläuft. Er will dieses Kind töten. Aber Gott verhindert das, er wird bewahrt, er wird geboren, steht in Vers 5. Sie gebar diesen Sohn, ein männliches Kind, die alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Mehrmals im Alten Testament, es steht da Psalm 2 zum Beispiel, er wird ein absoluter Herrscher sein. Jesaja redet, ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind geboren. Und die Herrschaft ruht auf seine Schulter für Ewigkeit. Also das ist, wer diesen Sohn ist. Er ist geboren, dieses Kind, er soll der ewige Herrscher sein und er wurde zu Gott entrückt und zu seinem Thron. Man könnte sagen, Moment mal, Jesus hat viel mehr gemacht. Hier steht nur von seiner Geburt und von seiner Entrückung, Himmelfahrt. Aber dazwischen ist sehr viel geschehen, stimmt. Hat Wunder getan, wunderbar gepredigt, gelehrt, Menschen geheilt, alles Mögliche, für unsere Sünden gestorben, auferstanden. Aber das ist mir hier nicht geschrieben, nur kurz gefasst, weil diese Sachen sind auf unser irdisches Niveau und wir haben vier Evangelien, deswegen die ausführlich detailliert erklären, was er gemacht hat, seine Mission. Hier steht nur, er ist geboren, hat seine Mission erfüllt und dann ist zurück im Himmel und da tritt er für uns ein. So, ganz knapp gefasst. Und die Frau floh in die Wüste, weil Satan hasst sie und will sie zerstören. Und wir sehen es bis heutigen Tag, wie Satan diese Frau zerstören möchte. Er hat sein Spiel verdorben. Es geht weiter dann, Vers 7, und es entstand, gleich nachdem dieser Retter kam, rettet die Menschheit, erlöst uns, und das löst einen Kampf aus dem Himmel. Ein Kampf im Himmel. Michael, der Leiter von Gottes Engel, und seine Engel kämpfen gegen den Drachen und seine Engel. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht. Sie wurde besiegt. Ihr Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil, die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht für unseren Gott beklagte. So kurz zusammenfasst, einen großen Kampf ausgelöst und Satan und seine Engel werden rausgeworfen. Es steht hier, sie werden nicht mehr im Himmel gefunden. Frage. Warum hat Gott so lange gewartet? Warum hat Gott ihn nicht vorher rausgeworfen? Aber wir sehen im Alten Testament, dieser Verkläger der Brüder, das ist einer von seinen Namen, der Verkläger der Brüder hat Menschen oftmals verklagt, zum Beispiel Hiob. Gott sagt, schau Hiob, der ist ein Musterknabe, geh mit mir, aha, Anklage. Oder in Sacharja, Kapitel 3, Vers 1, musst du nächsten steht da, er klagt den hohen Priester Josua an. Ja, Satan ist so ein Verkläger. Warum hat Gott ihn nicht vorher rausgeschmissen? Das wird alles so viel einfacher gemacht. Warum nicht? Ich sage, was ich denke, wenn ich Gottes Wort richtig zusammen richtig verstehe. Wir sind der Grund, warum Satan diese Zugangsrechte hatte damals und Himmel frei bewegen konnte für eine Zeit. Wir, weil wir seine Geiseln waren. Wir waren in seinem Machtbereich. Wir haben seinen Besitz, weil wir gesündigt haben. Und wenn Gott ihn rauswerfen würde, dann Zugang für uns wird auch nicht mehr da sein. Und Gott wollte, dass wir immer noch diesen Zugang, auch wenn es eingeschränkt war im Alten Testament, und ließ ihm etwas freirauben. Okay, vielleicht klingt komisch, aber ich gebe ein Beispiel. Stell dir vor, du gehst hier in Jena zur Bank. Bankräuber geht rein, eine Pistole geht rein und will sie überfallen, ausrauben. Naja, einer drückt den Knopf, Geheimalarm, eine Polizei kommt. Da kommen massenweise Polizeiwagen, stark ausgerüstete Polizei, die haben massenweise Waffen, die sind weit überlegen. Und hier ist dieser Mann mit einer Pistole, hat keine Chance, die können ihn wegpusten. Aber sie tun das nicht. Warum? Weil er einen Geisel hat. Und man könnte sagen, ey, die habt die Waffen, mach ihn fertig. Nee, wir wollen den Geisel retten. So, wir halten ihn zurück. Wir geben etwas Freiraum. Er darf sich bewegen. Wir halten ihn zurück und geben etwas Zeit, damit der Geisel gerettet werden kann. Und Gott hat deswegen zurückgehalten, ließ ihm diesen Freiraum um unsere Willen. Bis die Rettung da war, bis die Geisel befreit werden. Und dann, er hat ihm nicht mehr diesen Freiraum gegeben, er schmeißt ihn raus. Ja, das ist, was hier geschehen ist. Weil wir jetzt haben eine neue Weg. Es steht sogar in Hebräer. Wir haben es gesungen in einem unserer Lieder, Hebräer 10. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod und Auferstehung, wir haben einen neuen und lebendigen Zugang zu Gott. Wir haben einen ganz anderen Weg, den wir Gott begegnen können. Und Satan, die Menschen, die Geiseln, die Jesus anvertrauen, haben diesen Zugang. Er braucht ihm nicht mehr diesen Freiraum zu geben. Okay, das ist meine Erklärung. Können wir niemanden hier nachher darüber sprechen. Auf alle Fälle, der ist rausgeschmissen und es steht hier, das löst eine große Feier aus. Vers 10 steht da, nun ist das Heil, die Rettung, die Kraft und das Reich unseres Gottes und seine Macht, seines Christus gekommen. Der hinabgeworfen ist der Verkläger der Brüder. Sie feiern endlich diese Störfried, dieser Kaputtmacher ist raus. Verbannt vom Himmel, der Verkläger der Brüder. Was heißt das? Satan ist abgestürzt, das heißt, Satan ist nicht mehr Verkläger? Oh. Hört nicht auf. Er darf nicht mehr vor Gott im Himmel uns verklagen, aber er verklagt uns hier. Das ist einer von seinen Titeln. Der ist der Mörder. Die Bibel sagt, er ist der Mörder. Der ist der Vater der Lüge. Der ist ein Betrüger. Satan sagt, der Verkläger. Er liebt es zu verklagen und er macht es immer noch. Er hört nicht auf, wenn er hier ist. Und da müssen wir deswegen gut ausgerüstet sein, um da siegreich zu sein. So, er verklagt die Brüder. Jesus hat die Geiseln befreit, das steht auch in Epheser 4, Vers 8, hat Gefangenen freigesetzt und nach Hause geführt. Wie verklagt uns Satan heutzutage? Wir werden damit konfrontiert. Ich glaube, keiner sagt, ey, das ist mir einfach zu hoch und zu abstrakt. Ist da jemand, der sagt, naja, ich kenne das schon. Ich glaube, diese Anklagen, diese Verklagen Satans kennen wir alle. Zum Beispiel, wenn wir gesündigt haben, Gott schickt uns aus Liebe, hat uns den Heiligen Geist gegeben, er überführt uns. Er sagt, etwas ist nicht in Ordnung, aber es ist gut, es ist positiv. Er will uns nicht zugrunde richten, sondern aufrichten und zum Umkehr bewegen. Aber kennt ihr dann diese Stimme, die danach kommt? Wir werden überführt von dem Heiligen Geist. Dann kommt eine Stimme, fast ähnlich. Ach, gib auf. Du bist so ein Versager. Meinst du, Gott wird dich noch haben? Schmeiß das Ganze hin. Ist da jemand, der schon mal diese Klage gehört haben? Naja, wir alle. Das ist Satan. Wir müssen lernen zu unterscheiden. Gottes Geist überführt uns. Manchmal tut es weh. Aber wenn es uns zugrunde richten möchte, dass es jetzt der Verkläger der Brüder da entscheidet. Das ist ein Weg, wie er uns verklagt. Und er verklagt nicht nur die Brüder, die Gläubigen, auch andere Menschen. So viele Menschen in dieser Welt hören das ständig. Depressionen, Menschen, die am Ende sind, die fühlen sich wertlos, weil dieser Verkläger ist da. Du bist ja nichts nützt. Du bist nur ein Unfall. Du bist nur eine Belastung. Gib auf. Schmeiß es alles hin. Ich kenne viele. Ich kenne sehr viele, die darunter leiden. Und sie müssen hören von dem, der sich von der Verkläger der Brüder befreien kann. Er macht die Menschen, richtet die Menschen zugrunde. Deswegen sind die Nervenkrieg so voll. Dieser Verkläger macht sie fertig. Aber ein anderer Weg, wie er uns verklagt, und das können wir etwas tun, ist manchmal durch andere Gläubigen, Verkläger der Brüder, das Christen der Finger, Vorwürfe, einander gegenseitig runtermachen, Leute. Der Verkläger der Brüder benutzt alles und er benutzt leider oftmals Kinder Gottes, die frei geworden sind. Wir klagen uns gegenseitig an. Pass auf, dass du nicht so missbraucht wird. Es steht in Matthäus Kapitel 18, Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, ignorieren? Nein. Geh zu ihm. Stell ihn zur Rede. Rede mit ihm drüber. Aber was ist das Ziel? Ihm zugrunde zu richten? Nein, steht da, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Du wirst deinen Bruder gewinnen. Nicht zugrunde richten. Und wenn wir ihn runtermachen, Rache suchen, pass auf, dann werden wir manipuliert von der Verkläger der Brüder. So, wundersam. Also was können wir dagegen tun? Das ist das Letzte. Versuch zu Ende. Was können wir dagegen tun, um das zu besiegen? Erste Sache, was ich empfehlen könnte, die dritte, da. Apostelgeschichte 24, Vers 16. Der Apostel Paulus sagt, ich übe mich immer, ein reines Gewissen für Gott und den Menschen zu haben. Nichts von Gott verbergen, verstecken. Alles ins Licht bringen. Dann hat der Verkläger wenige Möglichkeiten, dich anzugreifen. Ein reines Gewissen für Gott und den Menschen zu haben. Aber die tollsten Sachen, die jetzt kommen, ist in, hier in Offenbarung Kapitel 12. Es fängt an mit diesen Worten. Und sie haben ihn überwunden. Wow! Wer ist der Sieg? Das ist von der Zukunft. Das ist zeitlos. Alle Geiseln, die befreit worden sind. Hey, weißt du was? Das bin ich. Und ihr? Alle Gläubigen, die Geiseln, Gefangenen Satans waren, die befreit worden sind. Sie haben ihn überwunden. Gut zu wissen, wie haben wir ihn überwunden? Durch das Blut des Lammes. Erstens. Durch das Blut des Lammes. Wenn diese Anklage kommt, wie können wir überwinden? Bewusstsein, was das Blut Jesu Christi bewirkt. Da steht 1. Johannes 1, Vers 7 und 9. Wenn wir im Licht wandeln, offen vor Gott leben, wie er im Licht ist, reinigt er sein Blut uns von aller Schuld. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und zu verzeihen. Bewusst werden diese Vergebung, wie vollständig es ist. Sein Blut reinigt uns von aller Schuld. Wenn du das vergisst, bist du leichter Beute sein für diese Verkläger. Wenn Satan dir zeigt, ja, du bist ein Gaun, du bist ein Loser, bist und das und das. Ja, ich bin eine, habe die Vergebung Gottes erlebt durch Jesu Blut. In Römer 8, Vers 34, vielleicht könnt ihr das auch werden. Das ist eine wirklich tolle Stelle da in dem Sinn. Römer 8, Vers 34. Nein, da schaue ich hier. Wenn es nicht gibt. Hier steht es, wer ist es, der verdamme? Wir wissen, wer das ist. Viele. Vor allem Satans. Christus Jesus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zum Rechten Gottes ist, der sich für uns auch verwendet, für uns eintritt. Wow. Okay. Wer ist er anklagt? Viele. Aber Jesus ist für uns gestorben. Durch das Blut des Lammes. Zweite Weg, wie wir überwinden. Steht hier durch das Wort ihres Zeugnisses. Muss man gucken. Ja. Und wegen ihres Wort, des Wort ihres Zeugnisses. Was bedeutet das? Wegen des Wort ihres Zeugnisses. Indem wir Jesus Christus bekennen. Sein Name in Anspruch nehme, die Vollmacht in seinem Namen, in Jesus Namen. Ich rufe ihn an, ich verstecke nichts, ich bekenne ihn offen. So können wir ihn besiegen, mit dieser Vollmacht. Aber auch etwas anderes gehört dazu. Wegen des Wort unseres Zeugnisses. Was haben wir in Christus? Unsere Identität. Und Satan kommt und sagt, du bist ein Loser, du bist eine Belastung, wertlos. Aber in Christus bin ich ein geliebter Kind Gottes. Das ist ein Teil meines Zeugnisses. Ich bin geliebt. Er hat sein Leben für mich gegeben. Unsere Identität in Christus ist ein Teil unseres Zeugnisses. Und alles, was Christus uns schenkt, was wir in Christus sind und was er uns schenkt, alle seine Verheißungen, das soll uns eifrige Bibelleser sein, um Gottes Wort zu lesen, diese Verheißungen zu finden, merken. Und wenn diese Anklage kommt, Moment, Gott sagt das. Und er sagt das. Und diese Verheißungen, das hilft uns, überwindet zu werden. Das gibt uns den Sieg. Und das Letzte steht da, und sie liebten ihr Leben und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Die Einstellung, dass nicht mein Leben, meine Interessen sind an erster Stelle, sondern Gottes Wille. Und wenn es sein muss, ich möchte lieber mit und für Christus sterben, als ohne ihn leben. Er hat die höchste Stelle in meinem Leben. Weil Satan wird uns auch. Und viele Leute, wir haben für den Verfolgten gebeten, die leben da, wo die wissen, die können getötet werden. Aber diese Gewissheit steht in Römer Kapitel 8, ja, 38. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Weder Tod noch Leben. Wir sagen, ich liebe Gott und seinen Willen und diesen Retter mehr als mein Leben. So haben sie ihn überwunden. So können wir Überwinder sein, wenn dieser Verkläger uns anklagt. Also, dann steht da, okay, darum freut euch Himmel. Ihr habt eure Ruhe, aber wehe die Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat große Wut. Und er weiß, dass seine Zeit nur kurz ist. Und gleich danach, ich werde nicht lesen, 13 bis 16, steht da, dass er hasst diese Frau, weil sie diesen Retter in der Welt gebracht hat, der seine ganzen Pläne vernichtet hat. Und deswegen muss man die Leute fragen, warum immer die Juden? Warum in der Weltgeschichte Pogrome, Holocaust? Warum? Was steckt dahinter? Man versucht irgendwie Gründe zu finden. Der Grund ist hinter den Kulissen. Diese Drache, diese Versager, diese Versager, ja, aber diese Verkläger hasst diese Frau. Und deswegen bis zu diesem heutigen Tag diese Angriffe gegen diesen Volk. Und nicht nur gegen sie, Vers 17 zum Schluss. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen, ihre Nachkommen, Nachkommenschaft. Das sehen wir jetzt. Welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesus haben. So Menschen, die das Zeugnis Jesus haben, diesen Messias als ihren Retter angenommen haben, er führt Krieg. Wir sind im Krieg. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen den Fleisch und Blut. Es ist noch mehr da. Aber wir können ihn überwinden. Wir haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes, seine Vergebung, durch das Wort unseres Zeugnisses. Alles, was wir sind in Christus und haben in Christus, bekennen, in Jesu Namen. Und dass wir seinen Willen über unseren eigenen Willen setzen. Dann werden wir überwinden. Letzte. Eine Stelle, die um abzuschließen. Aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Römer 18 und 3. Wir sind mehr als Überwinder. Vielleicht fühlst du dich nicht wie ein Überwinder. Ich bin so schwach, ich bin so ein Versager. Es geht nicht doch nicht. Jesus Christus macht uns Überwinder. Vertraue auf sein Blut. Bekenne dich zu ihm. Du musst anbeten.